das Thema Levitomatra habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist sehr, also wird er sehr gehypt, teilweise sehr emotionalisiert. Und ähnlich wie beim Thema Bio, sage ich deswegen vorneweg gleich dazu, das sind einfach meine Erfahrungen aus der Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und hi Tobi, ich grüße dich.
Hallo Ingmar.
Wir haben uns jetzt eine Weile nicht gehört, weil wir unsere Sommerpause hatten, zumindest podcasttechnisch nicht gehört.
Das ist richtig.
Ansonsten ja schon ab und zu.
Ja.
Wie geht's dir? Wie war dein Sommer? Wie war dein Urlaub? Deine hoffentlich auch backfreie Zeit oder das nicht?
Doch, doch, es war backfrei. Der Urlaub war gut. Wir waren tatsächlich 3 Wochen nicht zu Hause. Heißt ergo aber auch eigentlich nichts selber gebacken in der Zeit und mal wirklich abhängig gewesen von dem, was der Markt so hergibt. Durchwachsene Erfahrung. Beziehungsweise andersrum, der Urlaub hat ja total gut angefangen, weil ich war ja dann bei dir. Und die Tage danach nahm quasi dann das Backwerk, was ich bei dir mitgenommen habe, rapide ab und damit aber auch am Ende die Qualität des verfügbaren Materials. Also ich habe schon festgestellt, wenn man woanders ist, man muss sich umgucken und nicht jede Bäckerei ist so das, was ich mir eigentlich vorstelle. Und im Supermarkt Brot kaufen geht schon auch mal, aber das auf Dauer ist das keine Lösung.
Würdest du dann echtes Supermarktbrot, Bäckerbrot vorziehen im Zweifel?
Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich hatte eine Woche Urlaub, da habe ich das tatsächlich getan, weil dort, wo wir waren, war zwar ein Bäcker und das hat dann damit angefangen, dass der Verkauf schon nicht so, wenn du nicht reinkommst und die Leute Lust haben, dir was zu verkaufen, dann gehst du eigentlich schon nicht mehr gern hin. Und wenn dann die Qualität im Vergleich zum Preis auch nicht ganz realistisch ist, dann kannst du auch woanders hingehen.
Ja.
Und das war dann tatsächlich leider so ein bisschen. Ich bin ja total Croissant-Fan, die waren dann schon nicht mehr so toll, weil die waren so zusammengesessen, so speckig, weiß ich was, weißt, wenn es nicht so luftig aufgeht und rund ist, sondern schon so fladenbrotmäßig daherkommt. Ja, da war es schon so nur noch halb, da habe ich nur genau eins gekauft und habe gedacht, nee, dann lieber keins kaufen, bevor nochmal sowas. Und ja, aber ansonsten, hat gepasst beim Wandern, da ist man dann eher auch anspruchslos, da nimmt man das, was kriegt, weil hat man einfach Hunger und da schmeckt auch ein Brot, was nicht ganz so prickelnd ist, auch gut. Und jetzt sind wir aber zum Glück wieder zu Hause. Der Sauerteig ist wieder angesprungen. Die ersten Backrunden hier zu Hause habe ich auch schon gedreht. Wir haben es gerade davon gehabt, gestern eine Runde Hefegebäck für alle auf die Baustelle zur Besprechung für die Kollegen im Büro und für die Kinder zum Frühstück. Und für mich heute Reste läuft hier. Und das erübrigt im Prinzip ja schon fast auch meine Frage, welches Brot ich heute gegessen habe. Natürlich war es ein Hefezopf. Ja, und du warst auch im Urlaub, auch in Richtung Norden unterwegs gewesen. Wie war es bei dir so?
Wir waren auch im Urlaub.
Ihr wart nicht im Hotel, ihr habt keine Frühstücksaufbackbrötchen gehabt. Hast du eine Bäckerei gefunden, die was getaugt hat?
Wir waren wir waren in Norddeutschland. Für mich war es auch eine backfreie Zeit. Wir waren in einer Ferienwohnung tatsächlich. Und das Coole war, es war für mich irgendwie eine neue Erfahrung, so morgens zum Bäcker gehen und Frühstücksweckle hole. Habe ich so jetzt nicht so oft. Und war halt so witzig, weil der war halt echt so 3 Häuser weiter und dann morgens sich echt anziehen und zum Bäcker zu schlappen und Frühstücksweckle zu holen, das hat schon was, hat schon Spaß gemacht, aber leider haben die Weckle keinen Spaß gemacht, also das war echt auch sehr, sehr unterdurchschnittlich, leider.
Okay.
Und aber ein paar Ortschaften weiter gab es einen guten Bäcker, das wusste ich schon vorher, als wir dorthin gefahren sind, wusste ich schon, dass es da eine anständige Bäckerei gibt und da haben wir dann zwar keine Frühstücksweckle geholt, aber hier und da mal, wenn wir in die Richtung gefahren sind, weil wir da irgendwas gemacht haben, gefrühstückt und auch mal einen Kaffee getrunken, das war schon echt ordentlich. Und die hatte auch schöne Auswahl und echt auch eine ordentliche Qualität. Und aber das war, wie gesagt, das wusste ich schon und alles, was ich sonst so links und rechts davon gesehen habe, war tatsächlich auch alles meistens nicht so dolle. Und das frustriert mich dann tatsächlich. Ich habe wieder festgestellt, mich frustriert das richtig. Ich krieg da richtig schlechte Laune, wenn ich in eine Bäckerei gehe oder auch in einen Kaffee zum Beispiel. Wir waren auf der Nordseeinsel und da haben wir dann in so einem Reiseführer, da haben wir halt so ein bisschen was durchblättert und da war auch so ein Hofkaffee drin, wie es das dann in solche Gegenden öfters mal gibt. Und da gehen wir eigentlich dann auch als mal ganz gern hin, so ein Kaffeetrinker irgendwie. Und dann ist man da hinkommen, dann war das schon so von der Einrichtung so kalt und war keine Gäste da. Mhm. Und müssen dann halt an die Kuchentheke und niemand hat uns so richtig begrüßt. Das war total komisch.
Ja.
Das hat mich dann, ich habe das dann selber an mir festgestellt, mich nervt das dann richtig. Und wie du dann auch sagst, ja, dann zahlst du ja auch ordentliches Geld dafür, ist ja auch keine Frage. Aber wenn du das Gefühl hast, du störst,
ja, genau.
Dann, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat mich das, ja, und auch bei Bäckerei geht man es auch so, wenn ich dann irgendwie so Käsewickel habe, das halt, also nicht mal nach Käse schmeckt.
Mhm.
Geschweige denn, dass der Teig nach irgendwas schmeckt, dann ist das immer so frustrierend. Und irgendwie schlage da manchmal ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also es gibt ja diese Hobbybäcker-Szene, sag ich mal, da wird ja oft so ein bisschen, also wenn man so Gruppe auch unterwegs ist, ich sag mal auf Social Media oder so, wo so Hobbybäcker drin sind, da ist das ja so die Grundeinstellung, so die Bäcker sind alle nix und deswegen backen wir selber. Und das, da bin ich manchmal ein bisschen, also Bäckerbashing wird ja da oft auch betrieben, ja. Und da bin ich manchmal ein bisschen, merke, dass ich mir da selber Angriffe fühle, weil ich ja nun mal ein ganz klassischer Bäcker bin. Ja. Und dann immer auch eine Lanze brechen will für die gute Bäckerei, die es ja schon auch gibt.
Definitiv.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann selber sozusagen als Kunde draußen unterwegs bin, merke ich halt, dass es tatsächlich, ich habe es wieder zu Tanja gesagt, es gibt echt wenig gute Bäckereien. Mhm. Das ist echt erschreckend.
Mich hat die erste Woche im Urlaub ja quasi nach dem Besuch bei dir gerettet, weil ich bei dir halbgebackene Brötchen mitgenommen habe. Und anders als auch bei dir auf der Tüte drauf steht, die natürlich nicht eingefroren habe, weil wir auch unterwegs. Aber das hat auf jeden Fall 3 Morgen das Frühstück gerettet. Also das, da müssen wir vielleicht auch mal noch uns drüber unterhalten, was halbgebacken bedeutet und wie das funktioniert und ob das auch eine Option ist für einen Samstag oder einen Sonntag. Weil für mich war es das definitiv und ich hatte natürlich dann einfach im Kofferraum ein paar gute Sachen mit dabei, was wirklich die ersten paar Tage total gut war. Dann eben den Qualitätsabsturz zu anderen noch deutlicher gemacht hat, als ich ihn wahrscheinlich schon vermutet hatte. Was mir aufgefallen ist, also wir waren in einer, ich sage jetzt mal, Struktur nicht ganz so starken Region in der Ecke von Leipzig unterwegs und in den paar Orten außenrum, wo wir jetzt da Urlaub gemacht hatten, gab es eigentlich keinen Laden, keinen Bäcker in dem Sinn. Und dann irgendwann muss man ja dann doch auch mal einkaufen gehen. Und das Spannende war, wir waren dann da einkaufen und kommst da rein, dass es gab, kann ich ja sagen, ein Netto. Und der Bäcker, der da drin war, der war genagelt voll. Da sind die Leute gestanden, um Plätze zum Sitzen zu kriegen. Die sind da zum Frühstück und Kaffee trinken zu diesem Bäcker hingegangen. Da dachte ich, okay, so schlecht kann der nicht sein. Muss auch probieren. Der war tatsächlich dann auch, also ich habe Eierschecke gegessen zum ersten Mal, was ja faktisch irgendwie sowas wie Käsekuchen ohne Rand ist. Der war mega. Der war
hoffentlich hören uns keine Leute zu, die Eierschecke aus Eierschecke kriegen. Was du jetzt gesagt hast, da kriegen wir bestimmt ein paar böse E-Mails.
Aber es hat mich total abgeholt. So weit, dass ich da tatsächlich schon geguckt habe, wo kriegst du ein Rezept für sowas her? Weil das war tatsächlich so mit 3 Schichten, ein lockerer Boden, unten drin wahrscheinlich irgendwie was Quarkmäßiges, Festeres und obendrauf was sahnemäßig Lockes. Und es hat richtig gut geschmeckt. Also das hat mich dann tatsächlich überzeugt. Dann habe ich auch verstanden, warum die da alle hingehen. Aber es gab einfach außenrum keine andere Optionen. Was mich dann an der Stelle tatsächlich einfach überrascht hat, es wohnen da ja schon auch Leute, gell, aber da war richtig tote Hose. Ich suche sowas im Urlaub, ja, ich will dann wirklich meine Ruhe, ich finde es ganz gut, aber dauerhaft leben stelle ich mir dann an so einer Stelle schon auch schwierig vor.
Mhm.
Ja, sobald du da aus einer größeren Stadt rauskommst, bist du gleich im Nichts und dann ist wirklich komplett rum. Das, da habe ich auch gedacht, da musst du halt quasi fast selber backen, wenn du niemand außen drum hast.
Vielleicht machen das da alle.
Wer weiß.
Oder viele. Geschwind noch, damit die E-Mails nicht so bitterbös ausfallen, also die Eierschecke obendrauf nennen, das nennt die ja Scheckenmasse. Also das ist so ein, nochmal was anderes. Genau, also in der Mitte ist richtig, das ist schon eine Quarkmasse und der Hefeteig. Und oben diese Scheckenmasse, die wird irgendwie, glaube ich, mit Eischnee oder sowas gemacht. Aber vielleicht setze ich mir jetzt auch total in den Nesseln. Ich habe selber schon ein paar Mal backen, aber es ist echt schon lang her.
Okay.
Und dann geht es ja immer darum, wie hoch das ist. Also die Eierschecke, da ist dann so ein bisschen der interne Wettbewerb bei denen, glaube ich, wie hoch die dann ist.
Genau, das habe ich dann im Internet auch gelesen. Also wenn irgendjemand ein gutes Rezept hat, dann freue ich mich darüber. Das, was ich so jetzt gefunden habe und so, das war jetzt irgendwie, das sind Rezepte, aber war also gefühlt irgendwie ein Highlight, wo ich gedacht habe, das muss ich ausprobieren, war noch keins dabei, aber vielleicht finden wir ja noch eins.
Da kommen bestimmt welche.
Sehr gut.
Doch. Aber das sieht man hier aber rum gar nicht. Was wir allerdings auch gemacht haben im Urlaub, muss ich auch noch erzählen, wir haben auch ein paar Kollegen besucht. Mhm. Also wir haben immer so eine Liste von Leuten, Kollegen, gute Betriebe, die wir irgendwo so angucken wollen. Und wenn wir, oder wir sind zufällig in einer Gegend, wo ich weiß, dass jemand Gutes ist, dann gehen wir da auch immer vorbei. Und das hat schon Spaß gemacht. Also das ist mit das Schönste im Urlaub, finde ich. Andere Bäckereibesuche, also wirklich gute Bäckerei. Und das war cool. Also da haben wir echt, an einem Tag haben wir einen Ausflug in eure Richtung gemacht, auf die Alpen.
Mhm. Ja.
Und waren bei zwei Kollegen, waren auch auf dem Lorettehof und Kaffee trinken.
Sehr gut.
Also das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir witzigerweise Leute aus Unterminkheim drin. Also.
So klein ist die Welt.
So klein ist die Welt, absolut. Ja, was habe ich für Brot gegessen? Ich habe, du hast Hefezopf gegessen, ich habe heute noch gar kein Brot gegessen. Bin ganz stolz auf mich, weil gute Vorsätze nach dem Urlaub, weißt du, ich musste da ein bisschen gucken, dass ich die Urlaubspfunde loswerde und hab mir vorgenommen, jetzt immer zum Frühstück, also ich ganz, manchmal mache ich ja auch Intervallfasten ganze phaseweise, aber im Moment esse ich dann so ein spätes Frühstücksgier mit Obst,
okay.
Damit einfach der Kohlenhydratpegel nicht schon vor Mittagessen irgendwie zu hoch ist. Aber nach dem Urlaub ist es echt auch wahnsinnig schwierig, stelle ich immer wieder fest, weil nach 3 Wochen riecht man auf einmal auch wieder viel mehr, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, als du wieder angefangen hast zu backen. Man riecht, man riecht sogar die Teige, man riecht mal wieder, wie lecker das so riecht. Und ich sage immer so spaßeshalber nach dem Urlaub, boah, ich hätte am liebsten überall reinbeißen. Und jetzt gibt es auch wieder Zwiebelkuchen, ganz klassisch nach dem Urlaub im September.
Genau.
Da muss ich schon aufpassen. Aber am ersten Tag so Butterbrezel, das habe ich mir dann schon gönnt, das muss ich schon gestehen. Aber jetzt sind ja schon wieder ein paar Tage. Aber gestern gab es zum ersten Mal Hausbrot und das ist einfach mein Lieblingsbrot bei uns. Und da hatte ich dann so ein kleines Reststück. Das habe ich mir dann in Rundbacke und das habe ich dann echt zum Mittagessen mit rübergenommen. Das war dann noch so lauwarm.
Gut.
Dann haben wir echt zwei dicke Scheiben runtergeschnitten. so Scheitle Butter draufgelegt, so dünne Scheitle, weißt du, gar nicht groß verstrichen, ein bisschen Salz drüber. Ey, das war echt ein Traum. Also das ist schon auch selber schön, wenn man dann irgendwie nach langer Zeit mal wieder sein Lieblingsbrot kriegt. Genau. Ja,
Was war
sonst so los? Also wir haben unseren Rocker geerntet inzwischen. Habe ich das überhaupt schon erzählt? Weiß ich gar nicht.
Nee, das ist neu.
Genau, das
ist
nach 7 Palette voll. Ich habe die Tonnage gerade gar nicht mehr im Kopf. Irgendwas
hört
umgeklappt. Ich glaube um die 6 Tonne.
Okay.
6 Tonne stimmt nicht. 4,5 Tonne, glaube ich. Mhm. Muss nochmal genau nachgucken. 7 Palette und es war ja das Problem, dass es dann eine relativ lange Regenperiode gab.
Richtig, ja.
Und danach hat es dann geklappt. Also eigentlich erst am Dienstag vor uns im Urlaub kam er dann weg und jetzt liegen 7 Palette bei uns im Lager und ich bin jetzt, also natürlich habe ich es nicht geschafft, rechtzeitig mich um eine bessere Mühle zu kümmern, als ich im Moment habe, die mir einfach auch verschiedene Feinheitsgrade beim Mahlen, also beim Schroten ermöglicht. Da habe ich jetzt 2 Angebote da liegen, also die will ich jetzt demnächst mich entscheiden. Damit wir dann quasi den auch für mehr Produkte noch verwenden können. Im Moment nutzen wir der Rocker, den man selber malet, nur für ein bestimmtes Sauerteig. Mhm. Genau, ja, das war so los. Und ansonsten sind wir jetzt wieder gestartet nach dem Urlaub. Zwiebelkuchenzeit, habe ich schon gesagt, das geht stramm auf Weihnachten zu. ist immer so ein Spruch bei uns in der Bäckerei, nach dem Urlaub ist Weihnachten. Weil gefühlt sind jetzt, also es ist ja schon Mitte September, dann kommt noch der Oktober und im November geht schon mit Weihnachtsgebäck los.
Ja, richtig.
Panettone dieses Jahr zum ersten Mal.
Sehr cool.
War übrigens in einer Fachzeitschrift jetzt ein Artikel über meine Panettone drin, war ich sogar auf der Titelseite.
Ich habe es gesehen.
Wo ich dachte, okay, also mehr Druck hätte es jetzt auch nicht braucht, dass die dann dieses Jahr auch was wird. Aber so schnell geht's. Schon ist man Spezialist für Panettone, nur weil man einmal einen Post macht über, dass man es endlich geschafft hat, eine Bio-Panettone zu backen.
Was ist dein Plan? Stückzahl? Maximale Eskalation?
Da bin ich noch völlig blank. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich machen soll. Also wir machen halt meistens so 50, 60 in einer Charge, weil mehr ist schwierig dann wegen dem Aufhänger und vom Platz her. Und ich will einfach mal gucken, wie es angenommen wird. Also,
okay.
Aber ich will mich auch nicht zu sehr stressen, weil es ist echt schon ein riesen Act. Also es ist nicht so geschwind nebenher halt gemacht. Und vielleicht machen wir auch limitierte Stückzahl. Mal sehen, ich werde berichten.
Alles klar, ich bin gespannt.
Ich habe, was meinst du?
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch, du, glaub mir's. ich habe Feedback dabei.
Sehr gut.
Und dann starten wir mit unserem Thema durch.
Jawohl.
Das passt ja auch ganz gut jetzt zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir sprechen heute nämlich über Livito Madre. Und ich habe noch, wir haben viele E-Mails gekriegt wieder in der Urlaubszeit. Vielen Dank erstmal dafür. Ich habe mal stellvertretend zwei dabei. Und zwar eine von Manuel, der sehr ausführlich geschrieben hat. Er kommt ursprünglich aus Tirol und ist jetzt in der Steiermark beruflich und ist durch seinen Schwager auf unseren Podcast gestoßen und ist jetzt erst bei deiner Folge mit dir, Tobi,
okay, eingestiegen.
Also es gibt auch neue Hörer, wie schön zu hören.
Sehr gut.
Er hört jetzt die alte Folge noch und ist durch Corona zum Brotbacken gekommen, wie so viele. Mhm. Und jetzt pass auf, er ist unter anderem begeistert von unserem Podcast, weil es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen dem schwäbischen und dem tirolerischen Dialekt.
Ja.
Es fängt beim teilweise sehr ähnlichen Dialekt an. Auch wir nutzen exzessiv, aber sehr lustig fand ich das auch ihr mit hebsche mal, halte mal meint. Das gibt es so auch in Tirol und auch mich schaut im restlichen Österreich jeder entgeistert an und lacht mich dafür aus. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle mir hebsche mal gesagt hat. Aber am Anfang, als mir das mal jemand gesagt hat, habe ich gar nicht verstanden, was da dran witzig ist. Aber Hebe heißt ja tatsächlich außerhalb vom Schwäbischen was anderes.
Richtig.
Und es gibt bei Ihnen auch Palmbrezeln. Mhm. Über die haben wir mal in einer alten Folge gesprochen. Und er freut sich über alle weiteren Folgen. Ja, da hat er noch einige vor sich, wenn er die alte noch nachhören kann. Ja. Vielen Dank. Dann haben wir ein Feedback von der Heike und das Feedback von der Heike fand ich echt mega. Das ist sehr, sehr lang. Also ich lese es nicht im Ganzen vor, aber das geht anderthalb Seiten lang.
Wow.
Aber das hat mich total bewegt, was sie schreibt, weil sie ist schon lang Fan unseres Podcasts und freut sich, dass es auch neue Folge jetzt gibt und hat uns auch zu Corona-Zeiten entdeckt und hat uns ihr Brotbackwissen da nochmal riesengroß erweitert und hat auch eine Schnitzer Körnermühle, die sie schon lange, also schon seit ihr Sohn geboren ist, hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann hat sie, zur Corona-Zeit hat ihr eine Bekannte in unserem Podcast empfohlen und sie muss gestehen, dass sie bis dahin gar nicht wusste, was ein Podcast überhaupt ist. Hat das Backbuch von mir und backt daraus auch ganz, ganz viel, hat ein eigenes Sauerteig gezüchtet, hat sich sogar eine kleine Backstube eingerichtet mit ihrer Schwägerin.
Wow.
Fand ich auch total cool. Genau, und dann kam aber Ende 2023 die Diagnose Zöliakie. Und das hat sie sehr zurückgeworfen, also was das Backen angeht, aber auch sonst hat sie das einfach dann total vermisst, das Backen.
Mhm.
Und es ging dann halt auch praktisch gar nicht mehr, weil sie halt das selber praktisch ja dann auch gar nicht mehr essen konnte. Dann hat sich geschworen, nie mehr Brot zu backen, weil sie einfach an die Anfänge mit glutenfreiem Brot riesige Probleme hatte.
Aha.
Und irgendwann war sie aber so weit, dass das gekaufte glutenfreie Brot und immer noch Reiswaffeln dann doch nicht die Lösung waren. Und hat jetzt tatsächlich das Kürbiskernbrot aus meinem Backbuch umgewandelt, durch viele Versuche und viel Zeit, und backt es jetzt glutenfrei.
Aber wie?
Und jetzt kommt's. Und sie hat sich jetzt vor 5 Tagen ihr Lebenstraum erfüllt von einem eigenen Café.
Wow, krass.
Und hat jetzt in Meinhard, das ist ja von uns gar nicht weit, das sind 20, 25 Minuten von uns,
aha,
ein glutenfreies Kaffee Glücksgefühl eröffnet. Mit Sauerteigbrot, glutenfrei. Fand ich total spannend. Hatte schon lange das Bedürfnis, uns das mal zu erzählen. Und schreibt dann noch PS an dich. Lieber Tobi, ich war übrigens auch ein riesiger Fan vom Genetzten. Gefühlt habe ich schon 100 Versuche in glutenfrei hinter mir. Gerade habe ich eine kreative Pause angelegt, aber ich gebe nicht auf. Irgendwann werde ich wieder ein schwäbisch genetztes auf meinem Teller haben.
Okay, ganz spannendes Thema.
In glutenfrei.
Genau. Ich habe hier im Ort einen Bekannten, Freund, ehemaligen Kollegen, eigentlich der Initiator unseres Backhauses, wenn wir mal ehrlich sind, der auch unter Zöliakie, leiden ist vielleicht der falsche Begriff, aber das eben hat. Und ich meine, dass man mit Kamutmehl das machen kann. Und ich habe schon genetztes Brot mit Kamutmehl gebacken. Also auch das funktioniert. Vielleicht kleiner Tipp am Rande.
Ist Kamut glutenfrei?
Ich war mir nicht mehr sicher, ich glaube. Aber damit geht auf jeden Fall, Ingmar, also es muss so ehrlich sein, ja, dein schwäbisch genetztes Brot geht auch mit Kamutmehl.
Aber Kamut, das wird schon anders.
Ja, also es wird
anders. Nicht so locker mit Sicherheit.
Genau, die Porung ist eine komplett andere, aber es schmeckt und es funktioniert.
Ja, aber Kamut ist nicht glutenfrei.
Nicht, okay, schade.
Mhm. Genau, habe ich gerade mal nebenher gegoogelt.
Okay.
Aber seid leichter bekömmlich, steht hier zumindest. Mhm. Also ich kenne mich mit Kamut ehrlich gesagt relativ wenig aus. Die richtige Bezeichnung ist ja Khorasan-Weizen. Also der Obeck hat da auch mal eine Zeit lang, oder Hänse vielleicht sogar noch, ich habe da mal ein bisschen mit experimentiert, aber mir hat es nicht so getaugt. Einfach vom, also der Geschmack hat mir einfach nicht so zugesagt. Aber ja, also liest und hört man auch immer mal wieder, nach wie vor. Hatte mal so einen Hype vor ein paar Jahren. Ja, spannend. Okay, das heißt, er ist der Initiator von eurem Backhaus, aber kann gar kein Brot mehr essen?
Nee.
Ja, das ist schon eine große Einschränkung. Also
total.
Von dem her,
also für mich
unvorstellbar. Vor allem, wenn man selber dann natürlich gern Brot backt und isst. Also.
Genau.
Aber ich bin gespannt. Vor allem finde ich interessant, aber weil sie schreibt, sie macht Sauerteigbrot aus glutenfreie Mehle.
Krass.
Also ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Die Eröffnung war jetzt erst, wie gesagt, ich habe gestern mal kurz auf der Homepage geguckt, das sieht alles sehr, sehr nett aus. Ja, da werde ich definitiv mal einen Ausflug hinmachen.
Cool.
So, es sind 20 Minuten rum, können wir dann in die Shownotes schreiben, dass wir jetzt mit dem Thema anfangen. Aber das können wir tatsächlich mal machen. Gibt es nicht bei so professionelle, ein bisschen professionellere Podcaster wie uns, gibt es da nicht so eine Timeline, wo dran steht, wann was kommt?
Doch, gibt es auch ab und zu.
Das wäre doch irgendwie mal noch, um uns weiter zu professionalisieren. Das geht bestimmt irgendwie automatisch. Da hockt ja bestimmt niemand da und schreibt das mit, oder?
Ja, weiß ich nicht. Dafür müssten wir die Agenda noch besser timen und nicht nur einen Zettel haben, wo draufsteht, was wir heute machen wollen.
Ja, okay. Also lassen wir es. So viel Zeit haben wir nicht.
Nee, das so.
Ja, schön. Also, wir steigen ein ins Thema tatsächlich nach langen Vorreden. Levito Madre. Du hast in der Vorbereitung schon gesagt, du freust dich auf die Folge, weil auch noch nicht so dein Steckerpferd ist.
Gar nicht.
Und vielleicht schön ein, zwei Sätze vorneweg dazu. Also ich erzähle jetzt einfach frei von der Leber weg, was meine Erfahrungen sind. Mhm. Natürlich auch einiges an Theorie dazu, aber das Thema Levito Madre habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist sehr, also wird er sehr gehypt, teilweise sehr emotionalisiert. und ähnlich wie beim Thema Bio, sage ich deswegen vorneweg gleich dazu, das sind einfach meine Erfahrungen aus der Praxis. Und andere, man hat vielleicht andere Erfahrungen. Nichtsdestotrotz liegt die Wahrheit vielleicht manchmal eher da oder eher da. Ich wollte nur sagen, manche Dinge sind vielleicht auch, also oder man kommt auch über andere Wege zum Erfolg, so will ich sagen, vielleicht. Aber ich erzähle jetzt mal aus der Praxis eines Bäckereiinhabers, wie es uns mit dem Thema Levito Madre geht. Wir sind jetzt ungefähr, ich schätze mal, ja, knapp 4 Jahre mit Levito Madre unterwegs. Also wir haben vor 4 Jahren die erste angesetzt. Und zwar war es so, dass ich auch irgendwann mal halt überall nur noch Levito Madre gelesen habe und gehört habe und dachte habe, ah Mist, ey, wie fange ich das an? Wie komme ich in das Thema rein? Und wenn man halt so im Alltag ist, dann bleibt meistens nicht so viel Zeit, sich richtig ausgiebig damit zu befassen. Und weil überall immer steht, es ist sowas komplett Spezielles und anderes wie Sauerteig, habe ich mich auch nie so richtig rangetraut. Und dann war es aber so, dass ich mir vor 4 Jahren den Fußbruch habe, als ich gedacht habe, ich muss in meinem Garten, also die geneigte Podcast-Hörer wissen die Geschichte ja, dachte, ich muss in meinem Garten backern, um meinen Häuslerofen da aufzustellen. Und und dann war ich eben zum Nichtstun verdammt und dann habe ich mich dem Thema Levito Madre angenommen, habe die erste eigene gezüchtet und wir backen seitdem auch unser Hausbrot, das wir unter anderem auch mit Levito Madre lockern und ja jetzt eben auch seit Anfang des Jahres Panettone immer mal wieder. Und das Thema ist ziemlich umfangreich. Also wir haben schon gesagt, wir steigen mal ein das Thema. Eventuell machen wir noch eine zweite Folge dazu, je nachdem wie weit wir kommen. Genau, also grundsätzlich zu Levito Madre muss ich sagen, es ist nicht was komplett anderes wie Sauerteig. Es folgt ein paar andere Parameter, ein paar andere Regeln, aber ansonsten ist es letztendlich einfach nur in Anführungszeichen ein fester Weizensauerteig. Mhm. So, das Besondere ist natürlich an der Levito Madre, dass sie dafür da ist, nicht unbedingt um Brot zu lockern, sondern um süße Gebäcke zu lockern. Schwere Teige, wie eine Panettone, wie ein Stolle, wie ein Hefeteig in Anführungszeichen, den man dann halt eben ohne Hefe macht und dafür eben mit Levito Madre. Levito Madre ist ein italienischer Begriff und heißt zu Deutsch Mutterhefe. Und da finde ich, und das erkläre ich auch immer bei Kundenveranstaltungen, wenn wir über das Thema Sauerteig sprechen, da finde ich das deutsche Wort Sauerteig einfach deshalb ein bisschen irreführend, weil Levito Madre ja so geführt wird, dass sie eigentlich nicht sauer ist. Mhm. Also während man beim Sauerteig für Sauerteigbrot natürlich auch eine Säure will und erwartet und ja auch braucht zum Teil für Rockerteige, ist das bei Levita Matria ja gänzlich anders. Nichtsdestotrotz ist auch da eine Säure vorhanden, definitiv. Aber es ist immer schwer zu erklären, warum das jetzt Sauerteig heißt, aber eigentlich ja noch ein süßes Gebäck ergibt. Also man schmeckt ja bei einer Panettone nicht unbedingt jetzt im Optimalfall die Säure raus. Genau, was man sich grundsätzlich am Anfang fragen sollte, also überhaupt, wenn man mit Matria arbeitet, was will ich damit machen? So, ich habe es gerade schon gesagt, das ist natürlich das gängigste Lockungsmittel, um süße Gebäcke herzustellen. Nichtsdestotrotz verwenden wir es tatsächlich im Brot. Eigentlich aus einem ganz praktikablen Grund. Wir haben gesagt, oder ich habe mir gesagt, ich will einfach mal Erfahrung sammeln mit Matria und habe gedacht, wenn ich es in einem Brot verbacke, dann brauche ich es eben auch regelmäßig. Wenn ich Panettone mache, dann irgendwie wochenlang, monatelang vielleicht gar keine back und pflege aber immer die Matria nebenher, dann ist es irgendwie auch nicht so richtig zielführend. Und gleichzeitig hatte ich auch ein bisschen Schiss am Anfang, dass ich es nicht hinkriege. Und dann dachte ich, okay, ein Brot ist nicht so schlimm, wenn es doch mal irgendwie ein Ticket zu sauer ist. Und was ich aber feststellen muss, es ist tatsächlich ein anderes Aroma. Also unser Hausbrot backen wir ja mit Roggensauerteig und Matria. Mhm. Und es ist im Prinzip ein relativ normales Weizenmischbrot. Und trotzdem hat es einen komplett anderen Geschmack als jetzt so ein normales Weizenmisch-Sauerteigbrot. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber die Matria hat schon noch mal, bringt schon nochmal eine ganz andere Aromenkomponente mit rein, würde ich mal sagen. Kennst du unser Hausbrot überhaupt?
Ja, habe ich jetzt vorm Urlaub kennenlernen dürfen. Und nachdem das Schwarzbrot leider, als ich noch eins haben wollte, keins mehr da war, habe ich halt leider ein Hausbrot mitnehmen müssen.
Was waren immer da?
Das Schwarzbrot.
Ah, stimmt. Und vorm Urlaub sind wir ziemlich leer gekauft gewesen.
Genau.
Stimmt. Was ich bei Matria ganz gut finde, und ich finde sie ehrlich gesagt auch gar nicht so schwierig in der Pflege und in der Handhabung, weil ich finde sie sogar einfacher wie ein flüssiger Weizensauer, weil du kannst dadurch, dass der Teig so fest ist, die Gare finde ich eigentlich ganz gut bestimmen. Mhm. Sie ist auch relativ, ich finde sie auch relativ pflegeleicht. Natürlich ist es so, wenn sie nicht gut gepflegt wird, dann entwickelt sie zu viel Säure, was man ja, wie gesagt, nicht will, aber man kann das auch wieder gut in den Griff kriegen. Grundsätzlich, wie führt man eine Matria? Also man setzt sich eine an, im Prinzip ähnlich wie ein Sauerteig. Ich würde sogar probieren, wenn man flüssiger Weizensauerteig hat, sie da draus zu ziehen. Ansonsten kann man sie auch natürlich bei Null starten. Also ich habe sie tatsächlich bei Null angefangen. Ich habe am Anfang sogar noch ein bisschen mit Honig angefangen. Das ist alles aber nicht unbedingt notwendig. Also da kann man sich die verschiedensten Anleitungen, die es da gibt, die funktionieren meistens. Wichtig ist, wie man sie dann weiter pflegt. Also wenn man einmal eine Kultur hat, die funktioniert, dann ist wichtig einfach, wie pflegt man sie weiter. Und der große Unterschied eben zum normalen Sauerteig ist, dass sie viel, viel fester geführt wird. Das heißt, ich führe sie im Prinzip mit einer TA zwischen 140 und 145, manche auch 150, das kommt natürlich auf die Wasseraufnahmefähigkeit vom Mehl an. Mhm. Also sehr, sehr, sehr fest und mit einer relativ hohen Anstellgutmenge. Warum macht man das? Wenn ich mit einer hohen Anstellgutmenge ansetze, kriege ich den pH-Wert ja relativ schnell runter und es entwickelt sich nicht so viel Säure. Also okay. man nimmt viel Anstellgut und hat eine kurze Gärzeit. Mhm. Das heißt, kurz und warm, man fördert dadurch einfach die Hefetätigkeit, ohne dass die Säure Chance hat, sich sozusagen zu stark auszubilden.
Okay.
Warum diese feste Führung und nicht einfach trotzdem irgendwie flüssig? Das hat zwei Gründe. Zum einen haben süße, in Anführungszeichen, Hefeteige, also süße Teige oder auch eine Panettone, ja die Eigenschaft, dass sehr wenig freies Wasser zur Verfügung steht. Durch den hohen Butteranteil, durch den hohen Eianteil, ist ja wenig Wasser in dem Teig. Und wenn ich die Bakterien in der Matria so gezüchtet habe, dass die mit wenig Wasser klarkommen, kommen die auch in dem Teig nachher gut klar.
Okay.
Das heißt, ich züchte im Prinzip durch diese Parameter, selektiere ich die Bakterien und Hefen, die mit wenig Wasser klarkommen. Das sind andere als welche, die einfach mehr Wasser brauchen. Mhm. Und im Prinzip steuere ich ja mit Wasser, mit der Wassermenge, die zur Verfügung steht, die Aktivität im Sauerteig. Und wenn ich eben sehr, sehr wenig Wasser Also wenn ich meinen Sauerteig immer so führe, dass einfach wenig Wasser zur Verfügung steht, dann überlebt halt die Bakterien, die damit klarkommen, und die kommen dann auch in meinem Panettone-Teig nachher gut klar. Der zweite Grund ist, dass auch das dazu führt, dass wenig Säure sich entwickelt. Also diese alte, ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, aber in der Bäckerausbildung lernt man das, wenn ein Sauerteig zu mild ist, dann muss man einfach fester machen. Feste Sauerteige ergeben mehr Säure.
Okay.
Und man geht inzwischen davon aus, dass das gar nicht unbedingt stimmt, sondern durch wenig, also durch feste Sauerteig und durch wenig Wasser, das zur Verfügung steht, werden die Säurebakterien gehemmt, die Hefen aber nicht. Okay. Das heißt, die Säure entwickelt sich nicht so stark wie der Hefetrieb. Man kann das auch im Prinzip ein bisschen anders lösen. Fällt gerade das richtige Wort. Wenn man nicht gut klarkommt mit dieser festen Führung, wenn man zum Beispiel keine Knetmaschine hat und muss das immer von Hand machen, ist das ein bisschen schwierig. Chemisch gesehen im Prinzip genau das Gleiche ist, wenn ich einen Sauerteig mache, dem ich Salz oder Zucker zufüge.
Aha, okay.
Also manche machen ja auch einen süßen Sauerteig, das finde ich ja das witzigste Wort in dem Ganzen, die im Prinzip 20% Zucker dazu tun, ja. Und trotzdem einen flüssigen Sauerteig machen. Was passiert? Das freie Wasser, das zur Verfügung steht, ist trotzdem reduziert, weil der Zucker und das Salz eben ja Wasser bindet.
Ja.
Und das hat im Prinzip den ähnlichen Effekt.
Okay. Jetzt habe ich richtig was gelernt heute.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, du bestimmst die Säure. Wofür brauchst du das und wie machst du das?
Wie meinst du, was habe ich gesagt?
Dass du die Säure bestimmst von deinem Madre?
Die Säure bestimme ich über ein pH-Messgerät.
Okay.
Also ich bin niemand, der seine Sauerteige den pH-Wert misst, ehrlich gesagt. Aber bei der Madre schon. Also ein wichtiger Tipp, den mir jemand am Anfang von der Madre gab, als ich mit Madre angefangen habe, war probieren. Immer
okay.
Was probieren, wenn sie reif ist, wenn sie frisch angesetzt ist, und einfach lernen, wie muss die Madre schmecken. Und man kann das dann relativ schnell auch sensorisch prüfen. Aber okay. Tatsächlich messe ich bei der Madre auch regelmäßig den pH-Wert. Und zwar sagt man, dass der pH-Wert eigentlich nie unter 4,1 sinken soll.
Okay.
Aber da kommt es ein bisschen drauf an, was will ich am Ende daraus machen. Aber wenn ich tatsächlich bei Panettone bin, dann sollte die Madre nicht unter 4,1 gehen. Von der Führung her, also es war jetzt, glaube ich, schon relativ komplex. Ich hoffe, es kam einigermaßen verständlich rüber, was ich sagen wollte.
Ja.
Von der Führung her mache ich es immer so, und das ist auch, also ich habe damit die beste Erfahrung gemacht. Das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern das hat mir auch jemand gesagt, der schon mehr Erfahrung damit hat, und ich muss sagen, ich habe auch die beste Erfahrung damit gemacht. Ich tue die Madre eigentlich nie richtig kühler. Also ich brauche die nicht jeden Tag, ich brauche die nur mittwochs und freitags.
Aha.
Aber ich tue die trotzdem dazwischendrin nicht in Kühlung. Also die richtige Madre, speziell in Italien, schwöret auch drauf, dass die Madre niemals richtig gekühlt werden darf. Und was ich mache, ist, ich führe die warm, indem ich die so ansetze, wie ich es vorher gesagt habe, also ein Teil Mehl, ein Teil Anstellgut, also 100% Anstellgut,
ja,
und 40% Wasser, also eine TA von 140.
Okay.
Und dann lasse ich die ungefähr 3 Stunden reifen, und zwar relativ warm, also in der Backstube. Und dann führe ich sie bis zum nächsten Tag mit 50% Anstellgut, also die nächste Stufe wäre dann quasi ein Teil Mehl, 0,5 Teile Anstellgut und wieder 40% Wasser.
Mhm.
Und diese Madre packe ich dann in den Kühlschrank, der 18 Grad hat. Also ich habe einen extra...
Das ist ja fast kein Kühlschrank.
Ja, das ist so ein Weinkühler.
Ah, okay, ja.
Ich habe einen extra Madre-Kühlschrank, habe ich dir den
gezeigt? Hast du mir gezeigt, den Weinkühler,
ja. Der steht bei uns im Aufenthaltsraum, und da darf die Madre dann über Nacht quasi rein. Und es ist auch gut, immer in diesem Wechsel zu füttern. Also man könnte jetzt ja auch denken, wenn die Madre niemals im Kühlschrank darf, dann füttere ich die einfach alle 3 Stunden. Davon abgesehen, dass das nicht möglich ist, weil man irgendwann ja auch schlafen muss, wäre das aber auch für die Madre nicht gut. Weil durch diese, in Anführungszeichen, kalte Führung über Nacht, entwickeln sich eben die Säurebakterien. die auch wichtig sind für das Gleichgewicht in der Madre. Und in dieser warmen Führung, die 3 Stunden in der Backstube steht, eben die Hefe, die Hefen, die dafür sorgen, dass es auch eben eine starke Triebkraft hat.
Okay.
Genau. Es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme. Aus meiner Praxiserfahrung raus ist es trotzdem so, dass wenn eben zum Beispiel jetzt 3 Wochen Betriebsurlaub sind, ich ja mir irgendwas einfallen lassen muss.
Ja.
Und da habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht, dass die beste Variante ist, also gibt es auch verschiedene Empfehlungen, was man halt in der Zeit macht. Die beste Variante, die für mich funktioniert, ist, ich nehme die Madre kurz vor meinem Urlaub, wenn ich sie zum letzten Mal ansetze, und rechne die Urlaubstage, also die Tage, die ich die Madre nicht brauche, hoch. Also das heißt, ich nehme einen Teil Anstellgut und sage mir jetzt mal, ich brauche die Madre 10 Tage nicht. Dann nehme ich die 10-fache Menge an Mehl.
Okay.
Und wieder 40% Wasser und stelle das Ganze bei 5 Grad.
Und dann kalt,
im Kühlschrank. Okay. Das funktioniert, muss ich sagen, hat jetzt auch wieder funktioniert nach unserem Urlaub. Natürlich hatte ich dann eine Säure, ist ja klar, die ist dann auch unter 4,1. Also da muss ich, wobei tatsächlich auch mir jemand schon gesagt hat, bei ihm klappt es sogar, dass die dann bei 4,1 stehen bleibt. Also nicht unter 4,1 geht. Bei mir war es jetzt auf 3,7 oder sowas, also war tatsächlich unter 4,1. Aber ich habe sie dann einfach ein paar Mal wieder warm geführt und dann funktioniert es auch wieder. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es gibt ja auch dann die verschiedenste Variante, wie man die Madre noch haltbar machen kann. Also zum Beispiel über ein Wasserbad oder auch über diese Schnürtechnik, wo man die Madre dann in ein Leinentuch einschnürt. Da gibt es eine besondere Wickeltechnik, eine besondere Schnürtechnik.
Spannend.
Damit habe ich persönlich keine Erfahrung, ist mir einfach auch zu umständlich. Funktioniert aber tatsächlich anscheinend auch.
Okay.
Es geht im Prinzip darum, die Luftzufuhr oder dass halt kein Sauerstoff an die Madre quasi kommt. Sowohl bei dem Wasserbad als auch bei dieser Schnürtechnik. Ich war mal auf einer Fortbildung, wo bei Dietmar Kappel, der dann so eine eingewickelte Madre dabei hatte, das ist Wahnsinn, was da für ein Druck entsteht. Der hat es dann einmal durch die Reihe gehen lassen und hat dann einen auserkoren, der die Schnürung aufmachen darf. Das ist echt, bevor der die Schnürung dann aufgemacht hat, ist das Platz, das Leinentuch echt? Ist gerissen.
Oh, krass.
Also Wahnsinn, was da für eine Triebkraft dahinter ist. Und einfach auch, wie beim Sauerteig ja auch, Mehl und Wasser, das war's, genau. Ja. Finde ich wahnsinnig spannend. Für uns tatsächlich zielführender, oder nicht zielführender, sondern einfach praktikabler, ist die Variante, die ich gerade beschrieben habe. Genau. Was man auch immer wieder sieht, ist, dass die Madre ausgerollt wird und so aufgewickelt zu so einer Schnecke.
Ja.
Weißt du, ob du das schon gesehen hast? Ja, genau. Das machen wir tatsächlich auch. Aha. Das dient einfach nur dazu, um das Klebergerüst einfach aufzubauen. Okay. Also wir machen es tatsächlich so, dass wir die Madre immer nach dem Kneten durch Ausrollmaschinen lasse quasi und das dann so aufwickeln, weil das vor allem beim Panettone-Backer halt unheimlich wichtig ist, dass ihr ein sehr gutes
Stand hast.
Ja, Gluten-Netzwerk eben Aufbau. Aber auch da machen wir es jetzt nicht auch zum Dogma, also wir machen es auch mal nett und zwar immer genau dann, wenn wir an der Ausrollmaschine gerade irgendwas touriert haben zum Beispiel und da irgendwelche Butter vorher durchklasse wurde, also ich verzichte dann auch mal lieber drauf, anstatt das Risiko in Kauf zu nehmen, dass da irgendwie dann noch Butter mit eingearbeitet wird oder so. Was man einfach beachten muss, ist, wie bei alle Sauerteige, man muss halt unheimlich genau und sauber arbeiten. Also wir haben echt inzwischen uns eine extra Knetmaschine für die Matrix geholt, weil wir auch keine riesen Menge machen, so eine Tischmaschine, wo wirklich nur die Madre drin geknetet wird. Die heißt ja auch extra so Madrianne, du hast es gesehen. Ja,
genau.
Haben sich unsere Mädels einfallen lassen, als Kosename für die Maschine. Genau, also das ist eben ganz, ganz wichtig. Und also wir haben die Madre jetzt ja, wie gesagt, seit 4 Jahren, wir haben die durchgängig, ich habe die nie irgendwie neu angesetzt. Und ich hatte dann jetzt im Frühjahr mal den Panettone-Kurs, habe ich das schon erzählt, bei Marco vom Brotgesang und hatte dann so ein bisschen Bammel, ob wir aus meiner Madre dann wirklich auch eine Panettone backen können, aber das hat wunderbar funktioniert.
Okay. Also das gerade mit der Madre, mit dem Fest und bei dir mit der Knetmaschine, das war jetzt auch sowas, was habe ich mitgenommen aus meinem Besuch bei dir. Ich habe meine Madre, bin ehrlich, die ist jetzt über den Urlaub leider, die hat obendrauf bunte Flecken. Die hat es quasi nicht gepackt, obwohl sie im Kühlschrank war. Mir war das also am Ende auch tatsächlich mit dem Superfesten und Kneten und keine Ahnung, dann rührst du das an mit dem Löffel und dann löst sich das Feste aber nicht gleich auf, so wie du es vorstellst. Und die Mengen, die ich quasi so daheim umgetrieben habe, die waren so gering, dass eigentlich in der Knetmaschine das gar keinen Sinn hat. Aber vielleicht muss ich tatsächlich auf größere Menge umsteigen und dann in der Maschine machen. Vielleicht wird es dann einfacher. Also momentan stehe ich mit diesem Ding noch irgendwie ein bisschen auf Kriegsfuß. Das hat bei mir noch nicht so richtig funktioniert. Und auch der Trieb war, ich habe das jetzt 2-3 Mal ausprobiert. Ich habe bei uns im Backhaus, hat die Claudi, Grüße, mitgebracht. Und ich glaube, die hat jetzt einmal die Runde gemacht. Und wenn die Brote aus dem Ofen, die explodieren, so haben die einen Trieb. Das ist wirklich, da brauchst du mit keiner Hefe mehr kommen, wenn ich das so sehe. Aber ich selber habe irgendwie noch 2 linke Hände damit gehabt. Das hat noch nicht ganz so funktioniert. Und wie gesagt, mit dem Esslöffel dann so ein paar Gramm da rumrühren und so, da wirst du auch nicht glücklich damit.
Das kann ich verstehen. Also ich habe auch lang ein bisschen rumexperimentiert, was ist denn das richtige Handling? Aha, also,
ja, genau.
Weil ein Sauerteig ist halt so einfach. Ja. Also entweder du rührst halt mit dem Löffel im Glas rum oder wenn es größere Mengen sind, nimmst du Hände und einen Eimer und es funktioniert. Und wenn du halt kleine Mengen hast, und bei der Madre haben halt viele kleine Mengen und ich in der Bäckerei auch, also für unseren Maßstab sind das ja auch relativ kleine Mengen. Ja. Also heute ist Donnerstag, morgen backe ich Hausbrot, ich habe heute die Madre, setze ich dann auf 2-mal an und da fange ich mit 500 Gramm Mehl an. Das ist für unsere Maßstäbe ja sehr, sehr wenig. Genau. Und habe ich auch einfach mit Hand und dann habe ich es von Hand zusammengeknetet und dann in Knetmaschinen. Dann war da aber vorher irgendwie ein Roggenteig drin und dann musst du die erst sauber machen. Und dann, du machst halt ewig rum. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt eine kleine 5-Liter Knetmaschine her.
Ja.
Das ist die, von der ich schon mal erzählt habe. Und die tut's für eine Batre. Also das ist perfekt. Also das ist einfach eine Tischmaschine, die halt einfach nur die Matre kneten muss. Mehr muss die auch nicht
können. Ja.
Und genau, also das ist das, wie wir das so im Alltag handhabet. Genau, ich habe so ein bisschen das Gefühl gerade, ich habe jetzt ziemlich durcheinander und ziemlich verworren erzählt. Ich hoffe, man hat so ein bisschen was mitnehmen können. Also vielleicht fasse ich nochmal kurz zusammen. Also eine Madre anzusetzen funktioniert entweder, indem man wie ein Sauerteig auch mit Mehl und Wasser anfängt und dann, wenn man eine stabile Kultur hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch eine Anleitung, ich kann noch eine Anleitung in die Shownotes packen, da gibt es aber wirklich ganz viele.
Aha.
Und wichtig ist einfach mal, sich erstmal eine stabile Kultur zu ziehen. Wie gesagt, da gibt es dann mit Honig und alle möglichen Firlefanz am Anfang. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wie man jetzt tatsächlich startet. Man kann sie sich aber auch aus einem bestehenden Sauerteig eben weiterziehen, indem man einfach das Wasser reduziert und irgendwann eben auf diesen Rhythmus kommt, dass man sagt, ein Teil Mehl, ein Teil Anstellgut. Ich sage 40% Wasser, manche sind bei 42, manche bei 44.
Mhm.
Das halt kommt auch ein bisschen darauf an, was man draus macht.
Ja.
Wir machen definitiv nochmal eine Folge dazu, wo ich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehe, was hat das für eine Auswirkung, wenn ich jetzt sie fester führe, sie weicher führe. Ob ich sie nur führe, um zu pflegen oder ob ich sie führe, um da draußen Brot zu backen. Das hat auch nochmal ein bisschen was mit der TA zu tun. Also ich führe sie dann etwas weicher, wenn ich sie fürs Brotbacken ansetze. Genau, und dann ist es eben wichtig, dass ich sie regelmäßig pflege. Ich mache es immer im Wechsel, dass ich eine warme Führung und eine in Anführungszeichen kalte Führung mache. Mhm. Die warme Führung mit 1:1:0,4. Also ein Teil Madre, ein Teil Mehl, 0,4 Teile Wasser. Und die kalte Führung über Nacht bei 18 Grad mit 0,5 Teile Madre, ein Teil Mehl, 0,4 Teile Wasser. Und wenn ich sie eben, wie gesagt, mal längere Zeit nicht brauche, dann rechne ich die Tage aus, die ich sie nicht brauche und nehme so viel Anteile an Mehl. Dann nehme ich ein Teil Madre und sagen wir mal 10 Teile Mehl und 0,4 Teile Wasser. Also 0,4 dann entsprechend wären dann eigentlich 40 Teile Wasser, wenn ich 4 Teile Wasser.
Genau.
Boah, jetzt wird es kompliziert. Also wenn ich davon ausgehe, dass es 10 Teile Mehl sind, das sind natürlich 4 Teile Wasser. Also die 40% sind natürlich immer aus Mehl gerechnet. Genau. Man führt die Madre so fest, damit sie die Bakterien und Hefen entwickelt, die nachher mit wenig Wasser klarkommen, was eben bei der Panettone oder überhaupt bei Süßeteigen ja immer der Fall ist, weil ich durch die hohe Butter- und Eianteil und Zuckeranteil immer relativ wenig freies Wasser zur Verfügung habe. Genau. Und eben auch, damit sie wenig Säure entwickelt. Also das sind so die Basics, was der Unterschied ist von der Madre einfach zum Sauerteig.
Ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ich versuche, ich kriege das auch so hin, wie du das jetzt erklärt hast. Ich probiere das tatsächlich nachher mal aus.
es ist wie bei allem, man muss es einfach mal machen und die Praxis lehrt einen dann ziemlich viel.
Genau.
Und damit es nicht zu kompliziert wird, glaube ich, machen wir eine nächste Folge, entweder gleich die nächste oder die übernächste,
ja,
wo wir so ein bisschen drüber sprechen, was hat was für Auswirkungen. Also was hat es für Auswirkungen, wenn ich sie fest mache, wenn ich sie weich mache, was mache ich, wenn sie mir zu sauer geworden ist und.
Ja.
Einverstanden?
Ja, sehr gerne. Können wir gerne machen.
Tobi, wie geht's weiter bei dir mit dem Backen?
Oh, ich habe jetzt Stockwerk über mir im Augenblick für 8 Brote Vorteig, Sauerteig, Quellstück stehen.
Was für 8 verschiedene Sorten, oder was?
Für 8 Laib Brot, also für
8 Laib.
Ein Kilo Laib. Weil morgen backe ich im Backhaus mit dem Kindergarten. Da kommen 16 kleine angehende Bäcker und wollen da üben, machen und süße und normale Weckle backen. Und am Samstag haben wir ganz normalen Backtag hier im Dorf. Da werde ich aber nicht selber backen, weil die Plätze im Ofen alle schon belegt sind. Jetzt nutze ich natürlich die Chance, dass ich am Tag vorher einen heißen Ofen habe und wenn die mit ihrer Weckle kommen, natürlich nicht mal die halbe Backfläche belegt ist, da probiere ich natürlich da jetzt morgen ein paar Sachen aus. Kein genetztes, sondern Mischbrote, aber unterschiedliche Arten und Mischungen. Einfach mal um zu testen, wie Rezepte auch im Holzbackofen nachher funktionieren. Abweichend zum Elektroofen hier. Und wie immer, klar, Hefezopf muss morgen auch sein. Das ist ein Pflichtprogramm. Es gibt keinen Backtag ohne Hefezopf. Ich probiere mal nochmal Seelen im Holzbackofen, weil die da auch einfach anders funktionieren. Die kriegen meines Erachtens eine wesentlich geilere Bräunung und Kruste hin, weil gleichzeitig innen drin fast noch saftig, flüssigen Innenleben. Also das ist schon so wirklich Königsdisziplin für mich. Seele im Holzbackofen, das kriege ich daheim tatsächlich so in der Art nicht hin. Deswegen, das ist der Plan für morgen und übermorgen. Und dann schauen wir mal, wie die Ergebnisse werden. Und was backst du als nächstes? Du hast gesagt, Hausbrot steht bei dir an, gell?
Morgen ist Hausbrottag. Tatsächlich habe ich heute Mittag auch eine Kindergruppe vom Kinderferienprogramm. Hatte ich gestern schon eine, heute nochmal eine. Mit denen backe ich natürlich Brezeln, ist ja klar. Ich hänge gerade noch an der Seele. Du hast gerade so lecker von der Seele erzählt. Ich kann gerade gar nichts anderes machen. aber das glaube ich. Also das glaube ich echt cool. So eine Seele so richtig heiß und kurz backe, dass sie innen so richtig fast noch knatschig
ganz ist. Genau. Außer
aber eine schöne Farbe hat. Das klingt mega gut. Morgen ist Hausbrottag. Ja, genau. Freitag. Und ja, wenn ich komme, ist aber noch kein Hausbrot. Wenn ich komme, muss tatsächlich die Matrix gefüttert werden, also eingesetzt werden für das Brot dann später. Mhm. Und dann ist meistens gerade Seele. Dann ist auch Seelezeit meistens, wenn ich komme zur Zeit, genau.
Ja.
Und langfristig Ausblick, genau, Panettone, habe ich ja schon gesagt. Also ich werde hier dann berichten, das wird jetzt demnächst losgehen. Ja,
sehr gut.
Und demnächst bin ich noch bei, in 2 Wochen bin ich bei Miwe. Miwe kennst du vielleicht, das ist ein Ofenhersteller in Arnstein und die machen ein Event mit 16 Brotsommeliers aus ganz Deutschland.
Ja, cool.
Und da habe ich mir breitschlagen lassen, für Baden-Württemberg an der Stadt zu gehen. und jedes Bundesland backt praktisch ein Brot, das so typisch halt für das Bundesland ist. Und was backe ich da natürlich genetztes, weil das steht zwar nicht für ganz Baden-Württemberg, aber so viel Brote weiß ich jetzt auch nicht, die jetzt speziell irgendwie nur in Baden-Württemberg backen werden. Da bin ich dann 2 Tage und da bin ich mal gespannt, also was cool. Ich auch erzähle, was da so an Vielfalt. Ich hoffe, dass die andere Brotsommeliers wirklich auch halt Brote backen, die es wirklich speziell auch in dem Bundesland dann gibt. Also da bin ich sehr gespannt. Da war jetzt vorgestern irgendwie nochmal das Online-Meeting, wo die letzte Infos nochmal ausgetauscht wurdet. Und
cool.
Ja, da bin ich in freudiger Erwartung, bin ich gespannt. Ich bin zwar ein bisschen stresst mich zwar auch ein bisschen, weil ich jetzt halt wieder 2 Tage im Betrieb dann fehle, aber und da natürlich jetzt auch noch eine riesige Bestellung reinkomme ist. aber gut, das wird mein Team auch ohne mich schaukeln und genau, also da bin ich gespannt, das ist jetzt so der mittelfristige Ausblick.
Ja, da bin ich vor allem gespannt, wer alles, also was du erzählst, wer da sonst noch außer dir gekommen ist, weil das sind potenzielle Bäckereien, die man ja auch wieder besuchen kann.
Du kannst mal googeln, also das Ganze nennt sich Miwe Expo.
Okay.
Die ist um der 20. September rum, ich weiß gar nicht genau, 21. oder 22. oder 22. und 23. Aha. Wer das so am Start ist. Und genau, ein paar kenne ich natürlich auch so vom Namen her und da bin ich mal gespannt.
Ja, cool.
Ich werde berichten.
Ja, ich bin gespannt.
Schön.
Super.
Haben wir es wieder? Dann würde ich sagen, haben wir es wieder?
Jawohl.
Und wir hören uns
ganz bald
irgendwann. Wieder. Genau. Zur nächsten Folge.
Jawohl, so machen wir das.
Tobi, mach's gut.
Du auch.
Viel Spaß mit deiner Kindergruppe morgen.
Ja, du auch. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Ciao.